war für mich eine richtige Herausforderung. Irgendwie habe ich das Gefühl, im Leben total versagt zu haben, wenn ich Apostelgeschichte lese. Wie Paulus so sich eingesetzt hat, wie er Frucht hat, viel Erfolg und wie irgendwie es augenscheinlich keine Schwierigkeit gibt, die ihn zum Schleudern bringt. Fest entschlossen. Würde man Paulus fragen, wofür lebst du, dann brauchte man keine halbe Stunde warten auf eine Antwort. Er hat es gewusst. Das, was Jesus am Herzen hat, war sein Anliegen. Und irgendwie dieses totale in der Welt aufgehen, so in der Welt aufgehen, dass man nicht einmal mehr tief im Herzen überzeugt ist, die Lösung zu haben für diese Welt. Und da geht man dann von einem Tag auf den nächsten, ohne dieses innere Wissen. Ich weiß, was ich möchte. Das, was Jesus am Herzen hat. Was Jesus am Herzen hat, was ist das? Nun, er hat den Himmel verlassen, um die Menschheit wieder zu ihm zu bringen. Dass die Menschheit wieder mit ihm durch den Alltag leben kann. Dass Gott und Menschen wieder zusammen sind. Dass mein Leben ein Leben wird, wo ich mit Gott an die Sachen herangehe. Ich denke eigentlich gerne über meine Bekehrung nach. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Bei meiner Bekehrung bin ich auf der Straße zu einem Jugendkreis gegangen, wo ich neugierig war und habe das Ganze angehört, was sie da auf der Straße erzählen. Ich war schwer beeindruckt, denn irgendwie haben sie aus ihrem Leben erzählt, was Gott ihnen im Alltag bedeutet. Ich habe das Ganze angehört, das war so 3/4 Stunde oder sowas. Und nachher bin ich stehen geblieben und jemand hat mir einen Zettel in die Hände gedrückt, ein Traktat, und das fing ich an zu lesen. Ein bisschen später kommt jemand und sagt, hey, wir haben nachher, treffen wir uns in der Kaffeestube, möchtest du auch kommen? Ich habe gesagt, okay. Diesen Abend habe ich zugehört und indem ich nach Hause ging, ich muss sagen, gebetet hat kein Mensch mit mir. Ich habe nur die Leute erlebt, was sie gesagt haben, was sie erzählt haben. Und auf meinem Motorrad wusste ich auf dem Weg nach Hause, weil es nicht bei mir in meiner eigenen Ortschaft war, wo ich war. Ab jetzt wird mein Leben ein Leben mit Allmächtigen. Spannender kann es nicht mehr werden. Ich habe so laut gesungen, weil ich gewusst habe, ich habe jetzt was, was die ganze Welt braucht. Meine Lieben, lebt ihr? Lebt ihr mit der Allmächtigen? Lebt ihr? Und das war für mich die Herausforderung, diese Geschichten von Paulus zu lesen. Es hat mich zutiefst beeindruckt, mit was für Hingabe diesen Typ gelebt hat, total gelebt hat in Gottes Sinne. Wir sind erschaffen für eine Liebesbeziehung mit Gott. Und was heißt eine Liebesbeziehung? Eine Liebesbeziehung heißt, Liebe heißt, ich möchte die Sehnsucht des anderen sättigen. Ich möchte ihn fördern. Ich möchte, dass der andere aufblüht. Das ist Liebe. Was geht der andere auf die Nerven? Was braucht der andere? Leben für der andere. Das ist Liebe, oder? Praktizieren wir es? Ist das, was wir tun? Zusammen als Ehepaar? Leben für der andere, damit mir der andere aufblüht. Grundsätzlich haben wir als Menschen so viel Selbstsucht in den Knochen, dass Leute um uns herum nicht aufblühen. Es gibt nicht allzu viele Bekehrungen in Wien. Was heißt nicht allzu viel? Reichlich wenig. Ja. In der Zeit von Eb Neufeld gab es Zeiten, wo sich täglich jemand bekehrt hat. Meine Lieben, Wien ist zwar ein harter Knochen, aber irgendwie ist das eine Sache, der bei weitem nicht unmöglich ist. Wir haben es erlebt. Auch mit unseren Teams haben wir Zeiten erlebt, wo wir am Abend gefragt haben, in dem wir zusammengekommen sind, hast du jemanden zum Herrn geführt heute? Nein, du? Nein? Dann läuft der Kerl noch in der Stadt herum. Wir sind unterwegs gegangen, um einen Mann zu suchen, der sich an dem Tag nicht bekehrt hat. Irgendwie haben wir dafür gebetet. Diesen Abbruch, dieses Weg von Gott, diese Kälte, diese Einsamkeit, dieses im Grunde genau so leben wie die Welt ohne Gott, die nicht Christen heißen. Wo es von einem Tag bis zum nächsten Tag geht und alles, was man macht, ist ein Tag wieder leben. Meine Lieben, wir müssen wachsen. Wir müssen uns wachschütteln lassen. Und das gefällt mir so an Apostelgeschichte. Wo es da einen Mann gibt, der irgendwie nicht in diesem Alltagstrotz sitzt, der einen anderen Weg geht, der der Welt geht. Er folgt Jesus. Seine Frage ist, Herr Jesus, was wurmt dich? Was möchtest du? Und das braucht man nicht lange auf eine Antwort zu warten. Er hat den Himmel verlassen. Was für ein Schritt, um Mensch zu werden und die Menschheit auf dieser Welt war damals nicht viel besser wie jetzt. Er wollte Mensch werden und hat diesen unmöglichen Zustand. Ist er hineingekommen, um hier zu leben, um uns zu retten, um das wegzuschaffen, was uns von Gott trennt? Sind wir erlöst? Sind wir erlöst? Erlöst meine ich mit, sind wir das los, was uns von Gott trennt? Und ich denke, das ist es, was in Apostelgeschichte geschehen ist. Das, was die Menschen treibt. Wenn wir von Jesus reden, kann man dann in unsere Augen ablesen, dass das, was wir erzählen, wahr ist, erlebt wird? Oder ist das nur unsere Religion, die wir weitergeben? Kann man von unserem Verhalten das sehen? Es gibt eine interessante Aussage für Entmutigten in der Bibel, in Johannes 4. Da steht also, siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder. Sie sind schon reif zur Ernte. Sie sind schon reif zur Ernte. Übrigens, das ist nur ein Teil von der Aussage. Die ganze Aussage ist, sagt ihr nicht selber, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder. Sie sind schon reif zur Ernte. Ihr sagt noch 4 Monate. Was sagen wir? Das könnte noch Jahre dauern, bis Wien wirklich also nach Gott anfängt zu suchen. Dass wir hier in Wien ein reifes Erntefeld haben, Mensch, da muss noch viel geschehen. So was wie Wien gibt es kaum. Ihr selber sagt noch 4 Monate, dann ist es Zeit zur Ernte. Ich sage euch, die Ernte ist reif, sagt Jesus. In Wien wurdelt es von suchenden Leuten. Suchende Leute nach Gott. Ist unser Gebet, diese Leute zu treffen? Sind wir auf der Suche nach den Suchenden? Beten wir darum, dass wir die treffen? Ist es unsere Sehnsucht noch? Du sagst, aber ich traue mir nicht so richtig. Wenn ich jemand also triff, der sich bekehren soll, dann weiß ich nicht so genau, wie man das machen soll. Bete dann wenigstens für einen einfachen. Das kann man sich doch wünschen. Dass Gott einem schenkt, der einfach ist. Einfach genug für dich. Der Herr Jesus hat gesagt, ich werde euch zu Menschenfischer machen. Das heißt, wenn wir auf ihm hören, dann werden wir Menschenfischer. Übrigens, bist du eins? Könnte es sein, dass du nicht sehr viel zugehört hast und du nicht wirklich auf ihm hörst und dein Leben nicht prägen lässt von ihm und seine Sehnsüchte? Er hat sein Leben an ein Kreuz gegeben und hat so einen Preis gezahlt, um Menschen zu retten. Das ist sein Anliegen. Und Paulus lässt sich steinigen und nicht aus der Ruhe bringen. 2, die wir nachfolgen sollten und uns danach ausrichten. Sind wir bereit, den Preis zu zahlen, den es kostet, um Menschenfischer zu werden, um auch Menschen zu helfen? Das Köstlichste auf dieser Welt ist nicht ein Bankkonto mit vielen Nullen. köstlichste auf der Welt ist ein Mensch. Das ist diesen Typ auf der Arbeit, sogar diesen unmöglichen Typ. Das ist das Köstlichste auf der Welt. Dafür hat Jesus sein Leben gegeben. Wie gehen wir mit denen um? Sind wir die Missionare? Ich habe ein bisschen was davon erzählt jetzt, weil es mir ein Anliegen ist, dass wir Apostelgeschichte nicht auf der ersten Stelle lesen, als interessante Information zu wissen, wie Gemeinden entstanden sind, ist auch wichtig. Ja. Aber um das zu erleben, was da gelebt wird, vorgelebt wird. Und ob heute wir bereit sind, diesen Weg zu gehen und bereit sind, Schritte zu unternehmen, das ist eigentlich der Grund, warum ihr Apostelgeschichte gewählt habt. Wenn ihr nur Apostelgeschichte wählt für Geschichten, ja, man wählt doch Apostelgeschichte, um Schritte zu machen. Wäre es nicht was, wenn ihr mit Paulus unterwegs gehen könnte? Mal sehen, wie er es macht, wie er redet, wie er die Leute das Evangelium erzählt. Ob das alles so interessant ist, wir lesen, dass Paulus und Silas beiden in Philippi mit Stecken geschlagen worden sind und dann ins Gefängnis geworfen, beiden. Timotheus und Paulus. Möchtest du immer noch mit Paulus unterwegs, um kennenzulernen, wie das geht? Meine Lieben, diese Einstellung von Paulus, durch sein Tod oder durch sein Leben, Christus zu dienen. Er möchte bei Christus sein. Er möchte eigentlich am liebsten sterben, sagt er, um bei Jesus zu sein. Aber wegen euch, sagt er, dort wegen die Leute in der Gemeinde, möchte er hier bleiben. Ein Mensch, der sein Leben losgelassen hat, um für anderen zu leben. Dein Alltagstrott loslassen, um für anderen zu leben. Wäre das nicht was? Stell dir vor, du würdest heute noch irgendwelche Jugendliche von der Gemeinde einladen für um Rippel zu essen. Ja. Und die Jugend zu ermutigen. Du sagst vielleicht, es gibt nur eins oder es gibt nur zwei in der Jugend. Ja, noch wichtiger, die zwei einzuladen für ein Essen. Leute einladen, die Wohnung öffnen, mal Bibelrunde zu Hause anfangen. Meine Lieben, das sind alles Schritte unterwegs, um sich gebrauchen zu lassen. Du sagst, aber ich kann nicht einmal eine Bibelrunde leiten. Na, so angel dich einer, der es leitet. Lade die Leute bei dir ein und angle irgendeinen, den du denkst, der das leiten kann, der das sprechen kann. Komm in Bewegung, mach Schritte, fange an, zu beten, dass sich durch dich Leute bekehren. Ich habe eigentlich Jahre gebetet für gute Gespräche. Dann habe ich gedacht, Mensch, das ist ein Blödsinn. Dann bete ich für gute Gespräche statt für Bekehrungen. Ich fing an zu beten für Bekehrungen. Und innerhalb 2 Monate durfte ich mich erst zum Herrn führen. Betest du auch für gute Gespräche? Schön, schön, gut. Unbedingt weitermachen. Aber bete auch für Bekehrungen. Sei mutig. Eine lebendige Gemeinde lebt. Eine Gemeinde, der mit Gott unterwegs ist, der Mut hat, deren Sicht hat, frei zu sein, der Hoffnung hat, wenn man mit Gott unterwegs ist, der lebt. Machst du es? Gott möchte nichts lieber, als mit dir unterwegs. Gott möchte nichts lieber. Dafür ist er gekommen, dafür hat er die Welt verlassen, den Himmel verlassen, Entschuldigung. Dafür ist er an ein Kreuz gegangen wegen dir und der Nähe mit dir. Damit du mit Gott lebst. Dieses Bewusstsein. Gott hat alles, 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 alles aus dem Wege geschafft, dass ich mit ihm leben darf. Halleluja. Damit kann man leben. Bist du mit der Allmächtigen unterwegs? Ist es nicht an der Zeit zu sagen, Vater, hier bin ich. Ich möchte dir nachfolgen. Na sowas. Ich sollte über Apostelgeschichte sprechen. Kapitel 16. Dennoch, ich möchte ein bisschen zurückschauen auf Kapitel 14. Gibt es sowas wie eine Karte? Perfekt. Da möchte ich mich entschuldigen, das mit der Hand gemalt, gezeichnet. Also ich bin ein bisschen altmodisch, aber immerhin. In Kapitel 16 fängt es an mit Paulus, dass er hier ist, also die Türkei, so Griechenland, dass er hier in Derbe und in Lystra ist. Perfekt, perfekt. In Derbe und in Lystra hält er sich auf, da geht er hin für Nacharbeit. Nacharbeit, wie das war, in dem das entstanden ist. Vielleicht, ihr seid so halb natürlich Profis. Die waren also am Anfang in Ikonien. Und in Ikonien, da hat Paulus mit viel Vollmacht gesprochen. Irgendwie Vollmacht. Ob es auch Leute gibt, die ohne Vollmacht sprechen? Ich glaube eigentlich schon. Ich weiß nicht genau, was es ist, Vollmacht. Aber die Leute haben sich bekehrt. Und Paulus hat mit Vollmacht geredet, steht da. Und viele haben sich bekehrt. Viele. Die Juden haben sich sehr aufgeregt. Und so gab es die eine Hälfte vom Ort und die andere Hälfte. Und die Juden haben dann einen Aufruhr gemacht und die Leute allen gegen Paulus und Barnabas aufgehetzt. Und dann gab es eine Androhung, dass sie ihn steinigen würden. Und Paulus ist dann, nachdem hier viele Leute zu Glauben gekommen sind, nach Lystra geflüchtet, weil sie ihn hier steinigen wollten. In Lystra, dort gab es eine Frau, ein Krüppel, ja, das war auch, da gab es einen Krüppel in Lystra und den haben sie geheilt. So ziemlich am Anfang von ihr Dienst. Und die Leute haben gedacht, sie sind Götter. Und er hat alles gemacht, um die Leute zu überzeugen, dass sie kein Götter sind und wer Gott wirklich ist. Aber es hat alles nicht geholfen. Dann steinigen sie ihn, nachdem die Juden wiedergekommen sind, um zu sorgen, dass sie aus dem Wege geschafft werden. Und Paulus, sie denken, er ist tot. Sie tragen ihn aus der Stadt heraus. Die Gläubigen kommen, nehmen Zeit mit ihm und er steht wieder auf und geht dann nach der Steinigung, nachdem die Leute schon gedacht haben, nach Derbe. In Derbe kommen sehr viele Leute zu Glauben und Paulus hat eine wunderschöne Zeit dort. Und was macht er? Nach kurzer Zeit dort gearbeitet zu haben mit viel Frucht. Er geht wieder zurück nach Lystra, um dort weiter zu predigen. Ist das nicht interessant? Wie Paulus, nachdem er dort schon beinahe zu Tode gesteinigt worden ist, da wieder zurückgeht. So sind die Gemeinden hier entstanden, aber das ist nur ein kleiner Abschnitt, aber das war gerade vorher. Dann geht Paulus in der Gegend herum, missioniert weiter und dann treffen sie sich in Antiochia und dann möchte er Nacharbeit machen in diese Ortschaften. Er will aber nicht mit einem Mitarbeiter, den er vorher hatte, zusammen dieses machen. Der sollte nicht mitgehen. Er hat Schwierigkeiten augenscheinlich mit ihm gehabt. Dann sein Mitarbeiter, mit dem er war. Möchte dann mit Johannes Markus missionieren. Und Paulus will dann mit Timotheus unterwegs zu gehen. Die zwei anderen gehen nach Cyprus. Und Paulus geht weiter unterwegs, hier diese Richtung. Wenn er hier ist, wird ihm klar, Gott will nicht, dass er hier missioniert. Interessant, ja? Dass Gott ihm das klar machen kann. Wie würde Gott einem das sagen? Irgendwie hat er kein gutes Gefühl gehabt, augenscheinlich, dort missionieren. vielleicht hat er nicht im Glauben gehen können. Richtig damit rechnet, Gott geht voran. Dieses Wissen, mit Gott unterwegs zu sein, ist ein Geschenk. Und irgendwie, Gott hat ihn zurückgehalten. Dann hat er gedacht, dann gehen wir nach Bithynien. Und dort dieselbe Erfahrung, Gott hat ihm klar gemacht, dass er das nicht machen sollte. Dann lesen wir weiter in Apostelgeschichte 16, dass er dann nach Troas geht und in Troas, eine Hafenstadt, dort träumt er. Und er träumt von einem Mann, der ruft, komm herüber und hilf uns dort. Er geht tatsächlich dann unterwegs dorthin, kommt dann in eine Großstadt, Philippi, das ist die größte Stadt in der Gegend, irgendwie in eine kleine Ortschaft, das haben wir mit Evangelisieren schon sehr gespürt, dann ist es ganz schwierig für die Leute, anders zu sein. In der Großstadt geht man eher unter, da kann man eher anders sein wie anderen. In einem kleinen Ort muss man mitmarschieren. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum er eine Großstadt gewählt hat. Wir haben lange Zeit mit unseren Teams einmal Projekt 10 gemacht, wo wir alle Städte von 10.000 und mehr Einwohnern ausgesucht haben, wo es noch keine Gläubigen gab, wo es keine Bibelrunde mit Gläubigen oder irgendwas gab, keine Gemeinde, nichts. Da sind wir hingegangen und haben sowas angefangen. Und dann Projekt 7. Und nachdem wir die meisten Städte mit 7.000 in Österreich mehr als 7.000 hatten, erreicht hatten und den Bibelkreis dort hatten, haben wir Projekt 5 gehabt. Und da haben wir uns den Kopf angestoßen. Sind wir stecken geblieben. Wir sind nicht vom Fleck gekommen dort in diese kleineren Ortschaften. Es ist ein Vorrecht, um in einer großen Stadt zu sein. In Philippi kommt er an und das Erste, was er macht, er geht nach dem Fluss, der 2 Kilometer weiter ist, außerhalb Philippi, um dort die Leute zu treffen, die beten. Die Juden scheinen das als Gewohnheit zu haben, an dem Fluss zu beten. Da trifft er nur Frauen. Was heißt nur? Aber keine Männer. Und dabei ist Lydia. Und Lydia bekehrt sich. Und das war einer mit viel Personal und Einfluss. Und sie und ihr Haus kommen zum Herrn. Er geht in Philippi wieder, ist dort einige Tage und dann trifft er eine Frau, die Werbung für ihn macht. Sie ruft also, dass das ein Mann Gottes ist und es war eine besessene Person. Und dann hat er gebetet, dass sie frei wird. Und sie wird frei. Und die Besitzer von dieser Frau, die Leute, die ihr gebraucht haben, haben eine Wut gekriegt, weil Paulus ihnen dann das Geld genommen hat. Und dann lesen wir, dass die Bevölkerung Paulus und Silas mit Knüppel geschlagen haben und ins Gefängnis gesteckt haben und im Gefängnis mitten in der Nacht haben sie gesungen. Eine ganz spannende Geschichte. Und gelobt, nachdem sie so geschlagen sind, würden wir vielleicht protestieren für sowas? Sie haben Gott gelobt. Sie haben Gott zugejubelt im Gefängnis, mitten in der Nacht. Und wir lesen, dass alle Leute im Gefängnis haben zugehört. Und dann schenkt Gott ein Erdbeben. Alle Gefangenen werden frei. Der Gefängniswächter bekehrt sich. Er kommt und denkt, alle Gefangenen sind weg, möchte sich umbringen. Und dann sagt Paulus, alle sind noch hier. Und dieser Gefängniswächter hat wahrscheinlich schon von Paulus mitgekriegt, Paulus einigermaßen kennend, hat das eine Chance genützt, um ihm das Evangelium zu erklären. Und dann bekehrt er sich und seine Familie. Paulus hat eine Spur zurückgelassen auf einen sehr schwierigen Weg, der wunderschön ist. Das hilft einem wirklich zu fragen, was für Spur habe ich zurückgelassen? Sind Menschen zum Herrn gekommen? Haben Menschen durch mich Gott kennengelernt, wie er ist? Seine Liebe? Meine Frau hat Alzheimer. Das ist jetzt das 16. Jahr. Sie kann nur ganz wenig. Da haben wir Caritas gefragt, ob sie uns helfen können, um in der Nachmittag ihr zu betreuen. Und die kommen so eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde helfen. Und wir haben gefragt, wie viele Leute kommen denn? Denn wenn sie eine andere Windel ankriegen soll, dann das ist peinlich für meine Frau. Die haben gesagt, na ja, 4 oder so. Statt 4 haben wir das Empfinden gehabt, dass wir 365 haben, Arbeiter. Jeden Tag einen neuen Typ. Endlos, endlos. Ich kenne von den vielen auch nur eins. Das Schwierigste kenne ich. Ich kenne das Schwierigste, weil ich das Schwierigste gewinnen möchte. Unbedingt ihr vermitteln möchte, ja, wie Jesus ihr liebt. Und wenn sie kommt, dann bin ich schon innerlich ganz gespannt. Es ist so einfach, mit ihr in den Haaren zu sitzen. Ja. Aber ja, sie hat schon einiges mitgekriegt. Ich habe jeden Tag oder so ziemlich jeden Tag einen anderen. Und es ist ein Geschenk Gottes. Ich darf die Leute vermitteln, wer Jesus ist. Ich habe das Missionsfeld in meiner Wohnung. Und sie kommen jeden Tag. Und jeden Tag wird eins geschickt. Meine Lieben, ist das nicht ein Geschenk? Es ist schön, sich von Gott gebrauchen zu lassen, dass die Leute einen Geschmack kriegen, wem du bist. Paulus, es ist sehr interessant, wenn man mit die Uhr dreht, ich muss bald aufhören. Es ist sehr interessant zu lesen, wie Paulus dann die Gemeinde schreibt und wie er selber ist, was seine Sehnsüchten sind. Wenn man Apostelgeschichte liest und dann in der Philipperbrief liest, zum Beispiel: Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte. Er ist so mutig. Paulus und Kraft ist für mich eigentlich dasselbe. Und seine Sehnsucht ist nach viel mehr. Und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit ich auch eines Tages von den Toten erweckt werde. Paulus hat eine Sehnsucht, zu lernen, zu leiden, wie Jesus gelitten hat. Meine Lieben, wo sehen wir am meisten, wie Gott uns liebt? Wo kann man das am klarsten sehen? Doch am Kreuz. Da kann man sehen, wie Gott uns liebt. Und wie konnten die Leute sehen, dort am Paulus, dass er wirklich ihnen schätzt und will und liebt? Ach, das war doch, wenn er gesteinigt worden ist und wenn er dort also gelitten hat und wie er gelebt hat und darum gejagt ist für sie. Leiden ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, weil wir dann andere zeigen können, wie wir lieben. Sehen wir das Positive an Schwierigkeiten? Meine Lieben, an Schwierigkeiten kann man 100-mal klarer sehen, dass du was hast, dass du Gott hast im Leben. Und dass du stark bist. Leiden, dein Geschenk, deine Sprache. Deine Sprache für die Leute um dich herum ist nicht dein Mundwerk auf der ersten Stelle. Es ist, wie du umgehst unter Druck. Und Druck hast du wahrscheinlich genug. Und dieser Abschnitt geht weiter. Ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen. Aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich endlich alles sein werde, wozu Christus mich errettet und wofür er mich bestimmt hat. Dass er endlich das erreicht, wozu Christus ihn errettet. Habt ihr die Frage mal gefragt, wozu hat mich Christus errettet? Bitte beantworte es. Wozu hat mich Christus errettet? Kannst du es beantworten? Weißt du es? Dann kannst du leben. Dann lebst du. Dann arbeitest du auf ein Ziel hin. Nichts ist so lahm wie ein Mensch, der kein Ziel hat. Stell dir vor, irgendein Läufer fragt man: Hey, du, wo ist das Ziel, wo du hin willst? Oh, da werde ich kein 100 Jahre gewinnen. Weißt du, wohin der Lauf geht? Definiere es. Habt den Mut, dann kleine Schritte zu machen wenigstens. ich habe mich gefürchtet, jedem Mensch in der Welt ein Traktat geben zu müssen. Einige Zeit in meinem Leben. Nachdem ich also Leute getroffen habe, die viele Traktate verteilen, und ich habe gedacht, wo ich das her hatte, wahrscheinlich von denen, ich muss jedem ein Traktat geben. Und ich habe nur mit einem Angstkomplex gelebt und habe nichts gemacht. Nichts. Nichts. Kein einziger Zettel verteilt, nur Sorgen gemacht. Ich sollte Zettel verteilen. Na, sowas Blödes. Bis mir das klar wurde, dass ich gedacht habe, Mensch, gib die Leute wenigstens so hier und da eins. Statt dass du jedem einen gibst. Und irgendwie bin ich wieder im normalen Leben gelandet und fing an, Schritte zu machen. Bist du überwältigt, von was ein Christ sein sollte? Mensch, fang doch an, mit den Leuten zu verwöhnen. Fang doch an mit dem Besuch in einer Stadt mit so viel Einsamkeit wie Wien. Muss es doch Leute geben, die sich sehr freuen, wenn man sie mal einlädt oder bittet, mit ihr eine Tasse Kaffee irgendwo zu trinken. Mach kleine Schritte, statt Sorgen zu machen, was man alles nicht ist. Und die Gemeinde, die kleine Schritte macht, ist in Bewegung. Der lebt. Und das spürt man. Wäre es nicht was, um mal mit einem Geburtstag Leute einzuladen, die Nachbarn oder weiß ich viel, vor allem wenn es eine Runde ist. Siehst du Chancen? Wie wär's, ich habe also vor kurzem noch über Weihnachten nachgedacht, wie ich mit Weihnachten also meine Zeit nütze, ja, um die Caritas-Leute also, ja, klar das Evangelium mitzugeben. Ich sage sowieso so dann und wann was, da kann ich meinen Mund nicht halten. Aber eines möchte ich noch schon sagen. Auf der ersten Stelle, wenn man unterwegs ist und kein Mensch kennt, missioniert man durch Reden. Wenn man zu Hause ist und man hat einen Freundeskreis, ich glaube, dann sollte man auf der ersten Stelle durchs Leben die Leute gewinnen. Aber sorg, dass es mit der Sehnsucht ist, dass Leute Jesus kennenlernen und nicht dich. Dass du dich nach ihm ausrichtest und dadurch die Leute vermittelt, was es heißt, Christ zu sein, und dass sie das nicht verpassen dürfen. Lebe und rede. Paulus hat geredet und hat gelebt. Ich denke, wir hier sollen leben und reden. Da kommt das Reden an zweiter Stelle. Aber vergiss die zweite Stelle nicht. Sei zielgerichtet. Folge Jesus nach. Und Jesus nachfolgen heißt, ich richte mich aus nach ihm. Jugendlichen haben mal einen Bambel um die Hand gehabt von What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Eine gute Frage. Eine Frage, die aktuell ist. Jesus würde in jedem Fall ganz lieb sein zu deinen Nachbarn. Er würde sich fragen, wie kann man die Leute helfen? Wie kann man sie ermutigen? Was kann man tun? In so einem Klima blüht man auf. das Merkmal von Ebneufeld, wo Leute sich, wo auch diese Gemeinde durch entstanden ist, wahrscheinlich kann man so sagen, das Merkmal von ihm war, dass er so positiv einem gesehen hat. Ich wollte heute in Philippi reden, dass der eine sollte der andere höher achten als sich selbst. Dass man das Positive sieht von der anderen. Was ist schön an der Person, die neben dir sitzt? Jetzt. Was ist schön? Weißt du das? Siehst du das Positive? Und wenn Leute Positives sehen, dann kann man aufblühen. Dann kriegt man Nähe. Dann möchte ich unbedingt nahe sein an diese Person, die was Positives an mir findet. Das ist eben so. Dann kriegt man Nähe. Und wenn wir Positives sehen können, einer achtet der andere höher als sich selbst, dann gibt es Wachstum. Leute wollen das, suchen das. Sollen wir noch miteinander beten? Vater, danke. Danke, dass wir dir nachfolgen dürfen. Dass wir unser Leben nach dich ausrichten dürfen. Schenke du, dass wir das nicht verpassen. Dieses bewusst dir nachfolgen. Du hast so ein Opfer gebracht für unsere Nähe. Wir wollen tatsächlich mit dir, der Allmächtige, unterwegs. Und du bist groß genug, auch uns umzuändern. Es ist ein Wunder, aber für dieses Wunder beten wir und trauen es dir zu. Danke. Amen.